Friede, Freude, Missio Camp 2019. Elke Werner spricht zum Thema Friede, Freude, Ewigkeit.
Ein Mann hat die Gelegenheit, einen Engel zu befragen. Und er ist ganz interessiert und sagt, sag mal, für Gott, da ist doch alles ein wenig anders als für uns Menschen. Ja. Wie viel ist denn so ein Euro für Gott? Oh, ein Euro, das sind so 100 Milliarden Euros in Gottes Sicht. Boah. Ja, und die Zeit, wie viel ist denn so eine Sekunde? Ja, das sind 100 Milliarden Jahre. Boah. Ich weiß ja, dass Gott gerne gibt. Meinst du, der hat mal einen Euro für mich? Ja, sagt der Engel, warte eine Sekunde. Gottes Dimension und unsere Dimension sind doch sehr unterschiedlich. Gott lebt in anderen Dimensionen als wir. Wir haben immer Anfang und Ende. Das Missio Camp hatte einen Anfang und es wird leider heute ein Ende haben, jedenfalls für dieses Jahr. Urlaub hat einen Anfang und ein Ende. Der Tag hat einen Anfang und ein Ende, jedenfalls für unser Bewusstsein. Irgendwann sacken wir dann in andere Dimensionen ab. Alles hat einen Anfang und ein Ende, doch bei Gott ist alles ewig. Das können wir uns fast gar nicht vorstellen, weil das in unsere Wirklichkeit überhaupt nicht hineinpasst. Und dennoch sagen wir im Glaubensbekenntnis, und das haben wir gerade auch gesungen, dass wir an das ewige Leben glauben. Wie sieht das denn aus und wann fängt das an und wo kann ich das finden? Das sind so ein paar Fragen, mit denen ich mich heute Morgen beschäftigen möchte mit Ihnen. Wir Menschen sind zum ewigen Leben geschaffen. Aber wir wissen alle, dass wir irgendwann sterben werden. Das verdrängt man gerne, aber manchmal kommt es einem auch so nah durch einen Menschen, der stirbt in der Nachbarschaft, in der Freundschaft, in der Familie oder noch näher in der Ehe, eigene Kinder. Und dann stellt sich diese Frage, wie ist das denn mit dem Leben nach dem Tod? Gibt es das wirklich? Oder ist das nur ein Vertrösten, wie uns manche Gegner des Christseins sagen? Wir sind geschaffen für das ewige Leben. Ich schaue mir manchmal Todesanzeigen an, da sieht man, wie alt ich geworden bin. Das macht man erst ab einem gewissen Alter. Ich habe meine Mutter immer belächelt, wenn die Todesanzeigen gelesen hat. Jetzt fange ich selber damit an. Und da habe ich eine gelesen, da stand, ich bin umgezogen. Und dann dachte ich erst, das ist die falsche Rubrik. Aber dann habe ich gemerkt, nein, das ist wirklich ernst gemeint. Da sagt jemand, ich bin jetzt nicht mehr in dieser Wirklichkeit zu finden. Ich bin umgezogen in Gottes Wirklichkeit. Ich wohne jetzt woanders, könnte man auch sagen. Und das hat Jesus ja auch so beschrieben und hat gesagt, ich gehe vor euch her, um euch eine Wohnung vorzubereiten. Da ist etwas, was auf uns wartet in der Ewigkeit, ein Zuhause, ein ewiges Zuhause, ein Ort, an dem wir uns wohlfühlen. Als eine Freundin von mir, eine gute Mitarbeiterin in unserer Gemeinde im Sterben lag, haben wir darüber so ein bisschen gescherzt. Sie war ganz sicher, sie geht jetzt zu Jesus. Ihr Glaube war fest und sie hatte großes Vertrauen. Und dann habe ich ihr gesagt, weißt du was, Conny, wenn du eher oben ankommst als ich, du kennst doch meine Lieblingsfarben. Kannst du nicht gucken, dass meine Wohnung schön gestrichen wird? Das hat sie mir dann versprochen. Ich bin mal gespannt, wie es dann da oben aussehen wird und wie so eine Wohnung überhaupt aussieht. Wir haben ja gar nicht die Begriffe, um das zu beschreiben, was in der Ewigkeit auf uns wartet. Und deswegen macht uns das oft solche Angst, uns damit zu beschäftigen. Aber es ist eine Realität, dass wir alle darauf zugehen. Geschaffen sind wir für das ewige Leben. Und solange wir in dieser Welt sind, sind wir eigentlich wie ja, in einem Camp oder in einem Trainingslager, könnte man sagen. Oder man könnte auch sagen, die Gemeinde Gottes ist wie ein Krankenhaus. Da sind die Menschen, die darauf warten, dass sie ganz gesund werden und die Hilfe erfahren. Man könnte auch sagen, die Gemeinde Gottes ist wie ein Rettungsschiff, das unterwegs ist, um Menschen aus dem Meer zu fischen, damit sie wieder festen Boden unter den Füßen haben und überleben können. Und jeder in der Gemeinde hilft mit an ganz verschiedenen Stellen, damit Menschen gerettet werden und das ewige Leben finden, eine Sicherheit, die über den Tod hinausgeht. Manchen wird Billy Graham noch ein Begriff sein, ein Evangelist, der weltweit unterwegs war und große Veranstaltungen mit hunderttausenden Menschen durchgeführt hat. Und seine Frau Ruth ist bekannt für ihren Humor gewesen. Sie hat immer sich gewünscht, und das ist auch umgesetzt worden, dass auf ihrem Grabstein Folgendes stehen soll: Die Baustelle ist beendet. Wir danken für Ihre Geduld. Also wenn ihr auf der Autobahn nachher irgendwo langfahrt und dann ein Baustellenschild seht, noch einen Kilometer, noch, ne, so, dann weiß man, jetzt ist Ende der Baustelle. Das hat sie auf ihrem Grabstein stehen. Die Baustelle ist beendet. Wir danken für Ihre Geduld. Was für eine Sicht auf das Leben und was für eine Sicht auf die Ewigkeit, dass man damit rechnet, nach dem Tod geht es weiter, und zwar gut weiter. Keine Baustelle mehr, sondern alles ist vorbereitet. Ich komme in vorbereitete Verhältnisse. Ich werde von Gott erwartet, mit Freude erwartet. Der Tod bricht immer wieder in unser Leben ein. Und das ist sehr schmerzhaft, weil wir vielleicht alleine zurückbleiben oder mit dem Schmerz zurückbleiben. Ich denke jedoch, dass die, die von uns gehen, oft spüren, dass sie in Gottes Ewigkeit gehen. So habe ich es erlebt bei meiner Großmutter, bei meinem Vater, bei meiner Mutter, die alle fest im Glauben waren. Meine Mutter ist jetzt im Mai verstorben mit 94 Jahren. Und ich war ganz kurz vorher noch bei ihr und habe sie dann gefragt: Hast du Angst? Nein. Brauchst du irgendwas? Nein. Und dann sagte sie: Wenn ihr geht, macht die Türe zu. Ich sage: Welche Türe? Ja, die Haustüre. Also im Sinne, ich brauche das dann nicht mehr, ich bin dann nicht mehr hier. Als sie mich fragte, wo kommst du gerade her, sie weiß, dass ich viel unterwegs bin, sage ich: Ja, ich komme gerade aus der Schweiz. Und dann sagte sie: Ich fahre auch morgen. Ich sage: Wo fährst du denn hin? Sie ist am nächsten Tag gestorben, abgereist, umgezogen in die Wirklichkeit Gottes. Christen sterben mit der Gewissheit, dass Gott sie auf der anderen Seite erwartet, dass das ewige Leben etwas Gutes ist, etwas Schönes. Schade ist, dass wir in dieser Wirklichkeit immer nur die traurige Seite dessen erleben, weil wir loslassen müssen, weil wir Schmerz empfinden, weil wir Trauer empfinden, weil es für uns schwer ist, ohne diesen Menschen weiterzuleben. Aber die Gewissheit des ewigen Lebens tröstet. Wir legen Kränze auf die Gräber, eine Erinnerung daran, dass der Tod der Sieg ist. Der Tod ist besiegt. Wenn jemand stirbt, dann geht er durch den Tod hindurch in das ewige Leben, so wie wir das vorhin gehört haben in der Bibellese. Und ich lese uns das nochmal vor aus Johannes 11. Moment, das war jetzt 17, 11. Jesus sagt, und das will auch mein Vater: Jeder, der den Sohn sieht und ihm sein Vertrauen schenkt, soll ewiges Leben haben. Ja, ich werde ihn am Ende der Zeiten zum Leben erwecken. Jeder, der den Sohn sieht und ihm sein Vertrauen schenkt, soll ewiges Leben haben. Ja, ich werde ihm am Ende der Zeiten zum Leben erwecken. Was für ein Versprechen, was für eine Verheißung, dass es nicht um diese 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Jahre geht, die wir in dieser Wirklichkeit leben, sondern dass es um ewiges Leben geht. Gott selbst ist ewig. Und eigentlich hat er uns Menschen dazu geschaffen, ewig zu leben. Deswegen gab es im Paradies den Baum des Lebens, von dem Adam und Eva essen konnten, damit sie auch ewig leben. Und erst durch die Schuld des Menschen, selber sein zu wollen wie Gott, wurden sie von diesem Baum getrennt. Und der Tod hielt Einzug. Aber der Tod ist besiegt. Als Jesus selber in den Tod ging, als er für unsere Schuld gestorben ist, hat er die Strafe auf sich genommen. Und durch seine Wunden sind wir geheilt, heißt es im Jesaja 53. Und weil er auferstanden ist, werden alle, die mit ihm leben, auch auferstehen. Wer sich mit Jesus verbindet, hat das ewige Leben. Wenn wir das mal einen Moment in uns nachklingen lassen, was das bedeutet, das hat ja nicht nur Auswirkungen für die Ewigkeit, dass man sozusagen das Ticket zum Himmel schon gelöst hat, sondern auch schon jetzt. Das ewige Leben beginnt ja schon jetzt. Ich kann ja jetzt schon in der Dimension Gottes leben. Mit ihm verbunden steht mir zur Verfügung, was ihm gehört. Wir haben es in dem Wochenspruch gehört, wir sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern wir sind Miterben. Es gehört uns schon. Was Gott gehört, gehört uns schon. Er nimmt uns mit hinein in seine Wirklichkeit und in das, was er in dieser Welt Gutes tun will. Was für ein Vorrecht. Eine Freundin von mir, Kinderärztin in Yale, einer bekannten Klinik in Amerika, hat nicht an Gott geglaubt. Doch dann hat sie krebskranke Kinder gepflegt. Und mehrere dieser Kinder haben ihr in der Nacht oder im Tag davor, bevor sie gestorben sind, gesagt, dass sie Jesus gesehen haben, dass Jesus bei ihnen war und dass er gesagt hat, morgen kommst du zu mir. Sie konnte das erst gar nicht glauben und dachte, na ja gut, die Kinder haben fromme Eltern, die haben denen das eingeredet. Und dann stellte sie fest, nein, viele dieser Kinder, und das waren mehrere, sie hat ein Buch darüber geschrieben, mehrere dieser Kinder hatten gar keine religiöse Erziehung. Sie wussten gar nicht, wer Jesus ist. Aber sie haben Jesus gesehen und er hat sie getröstet und hat ihnen gesagt, morgen wirst du bei mir sein. Morgen kommst du zu mir. Und das konnten sie ihren Eltern sagen, als großen Trost. Und meine Freundin Diane hat irgendwann erkannt und gesagt, das sind glaubwürdige Zeugen. Das hat denen keiner eingeredet. Wenn die Kinder das sagen, Kindermund tut Wahrheit kund, wenn Kinder das sagen, dann stimmt das. Das ist keine Einbildung. Wie sollen die auf diesen Gedanken kommen? Das muss Realität sein. Und sie hat sich entschieden, auch ihr eigenes Leben an Jesus zu binden, um mit Jesus unterwegs zu sein. Und mit diesem Buch und mit diesen Erfahrungen ist sie über die ganze Welt getourt und hat Menschen Mut gemacht. Mut gemacht zum Leben mit Gott, weil dieses Leben ewig ist. Es fängt jetzt an, aber es geht weiter. Ein Beispiel dafür. Stellen Sie sich vor, das Baby ist noch im Bauch der Mutter. Können wir uns alle vorstellen, wir waren alle schon mal da. Auch wenn man sich das schwer vorstellen kann. Aber stellen Sie sich eine Schwangere vor, ist vielleicht einfacher, als sich selber im Bauch vorzustellen. Da ist das Baby, ist im Bauch der Mutter und es lebt, weil die Mutter lebt. Und es kann nur leben, weil die Mutter lebt. Es ist verbunden durch die Nabelschnur mit der Mutter. Und alles, was es zum Leben im Bauch braucht, bekommt es durch die Mutter. Wenn man jetzt eine Umfrage unter Babys im Bauch der Mütter machen würde und würde sie fragen, gibt es Mütter? Was würden die sagen? Ich habe noch keine gesehen. Hier ist keine. Wie soll es Mütter geben? Ich habe noch nie eine kennengelernt. So geht es Menschen mit Gott. Sie denken, weil man Gott nicht sehen kann mit den eigenen Augen, gibt es ihn gar nicht. Aber die Tatsache, dass wir leben, dass wir überhaupt das Leben haben als Menschen, zeigt uns, dass es jemanden gibt, der selber das Leben ist und uns das Leben schenkt. Und durch die Verbindung mit Jesus, mit Gott, können wir leben und zwar ewig leben. Das Leben im Bauch ist sehr eingeschränkt, wenn man es mal ehrlich sagt. Es ist dunkel, man hört alles nur sehr verschwommen. Man kann noch nicht viel unternehmen, man kann ein bisschen boxen und treten, ja, aber wohin und warum? Es quält ein bisschen die Mutter, aber hat jetzt nicht viel Sinn in sich. Man kann noch nichts mit den Händen gestalten, man kann mit dem Mund noch nicht sprechen, man kann schreien, das wissen wir, aber man kann noch nicht sich artikulieren mit dem Mund. Man hört alles verschwommen und dennoch ist dieses Leben ganz wichtig und wertvoll, weil man heranreift um dann durch die Geburt hindurch in das Leben zu gehen. Der Mensch im Bauch ist derselbe Mensch, der irgendwann in dieser Wirklichkeit erscheinen wird und irgendwann essen und trinken und laufen und arbeiten wird. Unser Leben in dieser Wirklichkeit ist sehr eingeschränkt. Es hat einen Anfang und es hat ein Ende. Unser Leben in dieser Wirklichkeit auf der Erde ist eingeschränkt. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit, aber wir kriegen es nicht hin. Wir wissen, dass wir bestimmte Dinge besser machen könnten, aber wir schaffen es nicht. Wir leben noch eingeschränkt in der Wirklichkeit der Dimensionen von Raum und Zeit. Aber wenn der Punkt kommt, wo wir durch den Tod hindurchgehen, lebendig hindurchgehen, so heißt es in der Schrift, wer mit Christus verbunden ist, wird leben, auch wenn er stirbt. Also wir gehen lebendig durch den Tod hindurch, nicht körperlich, sondern geistig. Unsere Seele geht zu Gott, wo sie hingehört, wo sie herkommt. Was für eine Freude, wenn ein Kind geboren wird. Wie sehnsuchtsvoll ist es erwartet worden? Wie viel Liebe steckt schon darin, bevor ein Kind das Licht der Welt erblickt oder den ersten Schrei tun kann? Mit dieser Freude und Sehnsucht erwartet uns Gott. Er ist schon jetzt hier bei uns und schenkt uns das Leben. Und wer mit ihm verbunden ist, wird durch den Tod, durch diese Enge, durch das, was Angst macht, auch eine Geburt macht Angst, Mutter und Kind, und es wird eng und es wird unangenehm und es tut weh für beide, aber es führt ins Leben. So ist der Tod der Durchgang, der uns beängstigt, ja, weil wir nicht wissen, was kommt. Aber es ist der Durchgang ins Leben. Das Wichtige ist, die Verbindung zu halten. Wenn diese Verbindung im Bauch der Mutter unterbrochen wird, kann das Kind nicht leben, es stirbt. Wenn wir die Verbindung zu Gott abschneiden oder gar nicht erst eingehen, dann leben wir zwar, aber wir sind schon dem Tod geweiht, könnte man sagen. Die Bibel nennt das den ewigen Tod. Nur wer mit Christus verbunden ist, wird lebendig in das ewige Leben hineingehen. Und das steht allen offen. Jeder kann sagen, Jesus, ich will diese Verbindung mit dir. Und wer diese Verbindung hat, hat eine andere Sicht auf Leben und Sterben. Im Glaubensbekenntnis sagen wir das. Wir glauben an das ewige Leben. Wir glauben an die Auferstehung von den Toten. Ja, und das verändert unsere Sicht auf das Leben hier. Was habe ich zu verlieren, wenn ich weiß, dass ich ewig lebe? Warum muss ich mich vor allem schützen und bewahren, wenn ich weiß, dass Gott mein Leben führt und dass er weiß, wann mein Zeitpunkt gekommen ist? Als ich sehr schwer an Krebs erkrankt war, haben damals die Leute sich gewundert, dass ich so gelassen geblieben bin. Und ich konnte immer sagen, nicht die Krankheit bestimmt, wann ich sterbe. Und nicht die Ärzte mit ihrer Kunst, sondern mein Leben gehört Gott. Ich habe mein Leben Jesus anvertraut und er entscheidet, wann mein Zeitpunkt gekommen ist und wann meine Zeit abgelaufen ist und wann er mich bei sich haben will. Und das kann sehr früh im Leben sein. Bei manchen Menschen ist das so und das ist tragisch für die, die zurückbleiben. Und das kann sehr spät im Leben sein, wie meine Mutter jetzt mit 94 wirklich auch schon drauf gewartet hat und gehofft hat, dass der Tag kommt. Denn das Alter ist auch nicht unbedingt angenehm. Ich denke immer, das Alter ist die größte Herausforderung im Leben. Aber das ist ein anderes Thema. Das ewige Leben bei Gott, die Verbindung zu Jesus entscheidet über mein ewiges Leben. Sie entscheidet auch über mein Leben hier und heute. Wir warten auf die Auferstehung von den Toten. Die wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Und Manfred Siebald hat das so toll formuliert, da wird es ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir am Ende dieses Lebens vor Jesus stehen. Wer da alles sein wird, wen wir alles wiedersehen. Meine Schwiegermutter war eine gläubige Christin und als rauskam, dass sie Darmkrebs hat und vielleicht bald stirbt, da hat mein Mann sie gefragt, Mutter, wie siehst du das denn jetzt mit deinem Sterben? Ach, hat sie gesagt, irgendwann, dann gehe ich zu Jesus und dann ist gut. Und wenn ich genau überlege, da oben sind ja schon viel mehr als hier unten. Also, ihr Mann, ihr Sohn, ihre Schwester, die waren alle schon vorausgegangen und sie konnte sich schon ein Stück weit darauf freuen, die alle wiederzusehen. Und ich denke, das ist auch eine Freude, die uns bleibt in allem Abschiedsschmerz, dass es ein Wiedersehen geben wird. Denn das Leben ist verborgen in Gott, aber es ist noch da. Warum wissen wir so wenig über das ewige Leben? Gehen wir nochmal zu dem Beispiel mit dem Kind im Bauch der Mutter. Wenn wir diesem Baby, dem Ungeborenen, sagen würden, du wirst eines Tages Fahrrad fahren. Du wirst eines Tages in einem großen See schwimmen. Na gut, das kannst du dir vielleicht noch vorstellen. Jetzt ist es ja noch ein bisschen kleiner, wo es da rumschwimmt. Aber irgendwann in einem großen Meer oder See. Du wirst mal mit einem Flugzeug fliegen. Du wirst mal ein Auto fahren. Du wirst mal heiraten. Du wirst mal, ich weiß nicht, was immer auch das Leben dann ausmacht. Es würde ja nur Angst produzieren. Was ist das? Was kommt da? Was soll ich damit? Wie geht das? Das überfordert mich ja alles. Lass mich bloß hier. Hier kenne ich mich aus. Das ist ja oft unser Gedanke. In dieser Wirklichkeit kennen wir uns aus. Da haben wir uns eingerichtet. Da wissen wir, wie alles läuft. Aber die Ewigkeit wird ganz anders sein. In der Ewigkeit wird Gott wirklich seine Herrschaft so ausführen, dass es für alle sichtbar ist und dass es allen gut tut. Wie komme ich zu diesem ewigen Leben? Eine Geschichte, die ich erlebt habe in West-Papua. Da leben die Menschen noch wie in der Steinzeit. Also, sie haben noch Steinäxte. Und sie laufen für unsere Verhältnisse nackt herum. Also, für sie sind sie komplett gekleidet. Aber für unsere Verhältnisse ist das schon sehr peinlich, da unterwegs zu sein. So kommen sie auch in den Gottesdienst und so feiern sie ihren Glauben und haben als Opfergabe, wenn nachher die Kollekte ist, mal gucken, ob das hier auch funktioniert, kann man eine Süßkartoffel einlegen oder man kann ein Schwein der Gemeinde zur Verfügung stellen, dass das geschlachtet wird. Das wird hier wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Diese Menschen dort lebten noch komplett in der Steinzeit. Als wir dort ankamen mit einem kleinen Flugzeug, das war sehr peinlich, wir mussten nämlich vorher alle gewogen werden, weil nur 4 Personen in das Flugzeug durften. Wir mussten alle gewogen werden, damit die wussten, wie viel Post und Lebensmittel können wir für die Missionare noch mitgeben. Da haben mein Mann und ich wieder mal beschlossen, eine Diät zu machen. Hat auch nicht viel genützt. Auf jeden Fall kamen wir da an, auf einer ganz kleinen Landepiste, mitten im Dschungel, diese Menschen stürmten alle auf uns zu und sahen alle aus wie gefährliche Krieger. Der Ort heißt Apahapsili, das erinnert schon so an Happa Happa. Ne? Das heißt übersetzt der Ort, an dem man die Todfeinde verspeist. Also die waren, bevor sie Christen wurden, Kannibalen und haben ihre Feinde verspeist. Sie luden uns ein, die Missionare, zu einem kleinen Spaziergang im Dschungel. Und ich dachte, ja, warum nicht? Kann man mal sehen, wo man ist. Ja, wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukommt. Das war kein Spaziergang, das war eine Bergtour, aber dann durch Dschungel. Vor uns her liefen die Menschen, die klein sind, also die mir so bis an die Schulter gehen und ich bin so 1,60, also wirklich klein, mit Macheten und schlugen uns den Weg frei. Und ich dachte nur an Schlangen und Spinnen. Ich konnte mich gar nicht groß konzentrieren. Dann ging es rauf und runter, rauf und runter. Ich bin auf allen Vieren gekrochen. Ich war von oben bis unten vermatscht, weil es jede Nacht regnet. Von 6 Uhr abends bis 6 Uhr, 7 Uhr morgens gibt es einen Dauerregen. Jeden Abend. Also alles ist durchweicht und durchnässt. Ich konnte nicht mehr. Aber wir mussten ja irgendwie noch nach Hause kommen. Nach 2 Stunden Spaziergang habe ich gedacht, irgendwie muss es jetzt nach Hause gehen. Und habe denen dann gesagt, wir müssen jetzt zurück. Ich kann nicht mehr. Notfalls hätten die mich wahrscheinlich getragen, weil das sehr starke, drahtige Menschen sind, aber das wollte ich auch keinem zumuten. Und dann kamen wir an einen Fluss, der ein reißender Fluss war, mit großen Felsen im Wasser und wir mussten da drüber. Jetzt denkt man an Brücke, kein Problem, ja, Brücke habe ich auch gedacht, gab es aber nicht. Es gab einen Baumstamm, einen glitschigen Baumstamm, nass von dem Regen der Nacht vorher. Und ich dachte, das überlebst du nicht. Ich guckte unten auf die Steine und dachte, kann man da irgendwo noch dazwischen springen, dass man irgendwie doch Wasser erwischt und keinen Stein, aber das war gar nicht machbar. Und ich dachte, das war jetzt das Ende unseres Ausflugs in die wilde Welt. Und dann ging einer von diesen Männern, seine Steinaxt über die Schulter gehängt, rückwärts auf diesen Baumstamm und hielt mir seine Hand hin und wollte mich über diesen Baumstamm lotsen. Und ich dachte, der ist viel kleiner als ich, ich reiß den in den Tod. Der Baumstamm ist glitschig, der geht auch noch rückwärts. Aber dann, in meiner Verzweiflung, habe ich die Hand gefasst und die Hand war so stark, dass ich losgelaufen bin. Dieser Handdruck hat mir die Sicherheit vermittelt, das geht. Ich komme an. Und ich bin sehenden Auges hinter ihm her, habe ihn natürlich immer angeguckt, deswegen ging der rückwärts, damit ich ihn angucke und nicht nach unten. Ihn angeguckt und gemerkt, er geht rückwärts und seine Hand hält mich fest. Dann war ich am anderen Ufer und dann sah ich, wie er zupp, zupp, zupp wieder rüberspringt und meinem Mann die Hand hinhält. Und ich dachte, jetzt ist das Chaos perfekt. Er kam aber auch gut an. Diese Hand war so unscheinbar, so klein im Verhältnis zu meiner Hand. Der Mann so klein, der Stamm so rutschig, so unsicher, dass ich dachte, komme ich wirklich am anderen Ende an? Aber der Zugriff war so stark, dass ich das Vertrauen gefunden habe, zu sagen, ja, ich gehe diesen Weg. Das ist für mich ein Bild für Glauben geworden. Jesus ist in die Schwachheit gekommen. Jesus ist am Kreuz gestorben. Jesus ist an diesem Stamm verblutet. Und jetzt streckt er mir seine Hand entgegen und sagt, willst du diesen Weg mit mir gehen? Das wird auch im Tod so sein, dass Jesus mir die Hand entgegenstreckt und sagt, gehst du mit mir auch durch diesen Tod in das Leben hinein? Und ich bin sicher, wenn ich diese Hand erfasse, so wie ich sie jetzt schon erfasst habe, für mein Leben hier in dieser Wirklichkeit, dann werde ich sicheren Schrittes durch den Tod hinein in das Leben gehen. Denn er hält, was er verspricht. Und er hat die Kraft und die Macht und die Autorität. Er ist von den Toten auferstanden und jeder, der an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Leben in Ewigkeit. Deshalb ist die einzige Frage, die wir uns stellen müssen, habe ich diese Verbindung mit Jesus? Habe ich die Hand ergriffen, die mich durchträgt? Lassen Sie uns beten. Danke, Jesus, dass du mir deine durchbohrte Hand entgegenstreckst. Ich sehe, dass du für mich gestorben bist und dass du den Tod überwunden hast und ich will mit dir verbunden leben. Komm in mein Leben. Ich ergreife deine Hand. Ich will jetzt und hier schon mit dir leben, dein ewiges Leben jetzt schon kennenlernen in dieser begrenzten Wirklichkeit zwischen Leben und Sterben. Und dann will ich mit dir durch den Tod hindurchgehen, in dein Licht, in deine Ewigkeit. Danke, dass deine Liebe mich dort empfängt, dass ich dich sehen werde, so wie Stephanus den Himmel offen gesehen hat, als er gesteinigt wurde und sagte, ich sehe den Himmel offen und des Menschen Sohn sitzen zur Rechten Gottes. Danke für diese Perspektive auf mein Leben. Danke, dass du mir das schenkst, Miterbe zu sein, teilzuhaben an dem, was du teuer erkauft hast, durch deinen Tod und deine Auferstehung. Danke für das Leben. Danke für das ewige Leben. Amen.
Elke Werner sprach auf dem Missio Camp 2019. Mehr vom Missio Camp gibt's auf missio-camp.de.